Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Viertelstunde plus minus über das Spiel Teardown. Und über dieses Spiel möchte ich sprechen und derjenige, der nicht schnell genug weggelaufen ist, ist der Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Good Lord. Warum ist die Tür abgeschlossen? Nein, alles cool, ich höre dir doch gerne zu.
Ja, gerne, vielleicht sogar mehrfach, Sebastian.
Kriegst du vielleicht nicht genug? Mit Handkuss. Zur Information der zu Hause Sitzenden oder aller Zuhörenden, ihr könnt das ja auch draußen hören. Wir haben das schon mal aufgenommen am heutigen Tag und während der Aufnahme kam es immer wieder dazu, dass der andere nicht zu hören war. Und das passiert ab und zu, das ist nicht neu. Skype verschluckt ganz gern mal irgendwie ein bisschen Ton. Ich habe dann auch kurz mal die Aufnahme praktisch gestoppt und gesagt, André, alles klar bei dir? Und du glaubtest, nee, sieht alles gut aus?
Ja, da waren, man schaut dann auf das Aufzeichnungstool. Wir benutzen ja Audacity, ein Freeware Audio Recording Tool. Und dann sieht man jetzt zum Beispiel, während ich spreche, sehe ich, wie dort sogenannte Waveforms aufgezeichnet werden, ne? Mhm. So kleine Wellendiagramme, die meine Stimme abbilden. Und da guckte ich dann schnell auf das, was da aufgezeichnet wurde. Und das sah halt normal aus. Das sind halt einfach diese kleinen Wellenberge und Täler. Und zwischendrin sind kleine Unterbrechungen. Da ist dann einfach mal ein Strich, ne? Da habe ich dann vielleicht Luft geholt oder so, meine kleine Denkpause eingelegt. Und das sah normal aus. Mhm. Stellte sich hinterher raus, war es aber nicht. Da waren einige von diesen Tälern, waren nicht Denkpausen oder ähnliches, sondern es waren Unterbrechungen, die verschuldet wurden, wie ich dann hinterher schon ahnte, durch einen Katzenhintern.
Das ist echt unfassbar. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass der Fat Ass, einer deiner Kiddies, irgendwann mal eine Aufnahme zerstören würde.
Ich auch nicht. Also ehrlich gesagt, meine ganz schwarze Katze, das macht die häufiger. Die sieht hier, dass ich da sitze und aufzeichne und die weiß, da ist er immer ganz gechillt, ja. Da kann ich mich auf den drauflegen. Ist ja jetzt auch kühl, da machen sie das besonders gerne, ja. Entweder die Heizung oder halt ich. So, und dabei liegt sie auch häufiger mal so halb noch mit dem Hintern auf dem Laptop. Das hat aber noch nie zu Problemen geführt. Und als du unterbrochen hast und gesagt hast, hier, guck mal, guck dich so drauf, es sah halt alles normal aus. Am Schluss der Aufnahme dann wollte ich mich nochmal stumm schalten und dachte so, Moment mal, ich bin schon stumm geschaltet, was ist denn hier los? Und dann habe ich gemerkt, sie lag diesmal mit dem Hintern auf dem Touchpad. Und zwar so, dass das Touchpad ist halt, wenn du unten links in der Ecke drückst, dann ist das der Linksklick der Maus. Ja, und da war es wohl diesmal tatsächlich so, dass sie damit eben die Stummschalttaste bedient hat, sodass dann meine wunderbaren, eloquenten Ausführungen in Morsecode verwandelt waren teilweise.
Ja, für immer verloren, ja. Der naive erste Versuch, Teardown zu beschreiben. Aber das ist auch ganz cool. Ich denke, wir werden jetzt besser drüber sprechen, vor allem, weil ich auch nicht mehr einfach so da sitze und denke, okay, er wird schon jetzt meine Frage beantwortet haben und dann einfach eine neue zu stellen, weil es auch keinen Spaß macht. Auch wenn wir manchmal diese Tonprobleme haben, das passiert bei VoiceOver-IP einfach, das landet nicht auf der Aufnahme, aber da haben wir manchmal Sprechprobleme. Das ist auch immer doof, sozusagen auf Verdacht Fragen zu stellen. Deswegen denke ich, wird's jetzt eh besser.
Das war ja jetzt die Generalprobe. Und jetzt wird es hier einfach flutschen, als hätten wir uns mit Flüssigseife eingerieben. Genau.
Bei der 10. Aufnahme wird es dann nicht mehr authentisch sein. Ja, dann werden wir bereits einfach nur routiniert, emotionslos unseren Text aufsagen. Aber zu der wird es ja nicht kommen.
Nein.
Das werdet ihr jetzt ja eh. Ihr hört es ja gerade, ne? Es hat geklappt.
Genau, diesmal. Ja, diesmal wird alles gut. So, jetzt sprechen wir über Teardown, Sebastian. Und ich werde das Gleiche sagen, was ich das letzte Mal gesagt habe. Ich kann dieses Spiel in zwei Sätzen beschreiben, ja, fast erschöpfend, aber es wird am Anfang niemandem weiterhelfen. Und zwar ist Teardown erstens wie Ocean's 11, aber du bist nur eine Person. Und zweitens, es ist von der Spielstruktur her wie ein klassisches Rainbow Six. So, und das klingt jetzt erstmal erstens idiotisch, zweitens kryptisch, drittens nicht hilfreich. Und deswegen werde ich das jetzt weiter ausführen.
Hybris. André Peschke, Hybris, Selbstüberschätzung. Aber das werfe ich dir nachher um die Ohren.
Was? Moment mal, also was ist denn daran Hybris, wenn ich sage, das klingt erstmal alles kryptisch und scheiße?
Nee, die Idee, das mit den beiden Sätzen ausreichend beschrieben zu haben.
Nein, das ist ja super, das ist einfach nur ein toller Teaser, Mensch, Sebastian, jetzt pass auf. Also, erstens, um sich das Spiel richtig vorzustellen, stellen Sie sich erstmal Minecraft vor mit kleineren Klötzchen. Das ist die grafische Darstellung, über die wir hier reden. Wir spielen auch aus der Ego-Perspektive so wie in Minecraft. Es geht aber um eine Mischung aus Zerstörungs-Sandbox und einem Planungs-Heist-Spiel sozusagen. Und da sind wir bei der Verbindung zu dem Ocean's 11. Ne, Ocean's 11, das sind ja diese Heist-Movies. Da geht es darum, dass da irgendwo der große Bruch geplant wird. Und die Rahmung von Teardown ist so ähnlich, also völlig anders. Du spielst einen Abbruchunternehmer, der kurz vor der Pleite steht und deswegen kriminell wird und dann im Auftrag von allerlei zwielichtigem Personal diverse Missionen absolvieren muss. Das bedeutet, da sind Leute, die schicken dir E-Mails, du startest in dem Spiel immer in deinem Abbruchunternehmer-Hauptquartier, das ist so eine kleine Industriehalle, in der kannst du rumlaufen, da steht irgendwo ein Computer, da gehst du ran, da kommen E-Mails rein und dann sitzt einer und sagt so, pass mal auf, ich hasse den Typen, dem diese Chemiefabrik gehört und ich hätte gerne, dass du da den großen Turm dieses Familienunternehmens, der seit 100 Jahren da steht, dass du den umhaust. Der soll bitte schön platt gemacht werden. Und das ist so eine der ganz simplen Aufgabenstellungen. Da zeichnet das Spiel dir dann eine Linie sozusagen in die Spielwelt und dann musst du dieses Gebäude so platt machen, dass die Trümmer an ihrem höchsten Punkt nicht mehr über diese Linie ragen. Die allermeisten anderen Missionen sind aber so, dass das Spiel dir entweder sagt, klaue diesen Gegenstand aus einem Gebäude oder und bringe ihn dann zu einem Abgabepunkt oder lass das hier verschwinden. Also zum Beispiel, da ist ein Safe mit kompromittierendem Material, schmeiß den ins Hafenbecken. Das sind die Aufgabenstellungen und die werden dann sehr schnell gekoppelt an ein super knappes Zeitlimit von 60 Sekunden, weil nämlich dann hinterher Objekte verbunden sind mit Alarmanlagen, die du unweigerlich auslösen musst und dann hast du noch genau 60 Sekunden, diese Mission zu absolvieren. Und jetzt kommen wir zu dem Vergleich mit Rainbow Six. Bei Rainbow Six gab es ja klassischerweise immer diesen Planungsmodus. Hast du erstmal da gestanden und hast Bewegungsrouten für deine Teams gezeichnet, hast gesagt, okay, Team A, hier, an diese Tür und auf mein Kommando brecht ihr durch diese Tür, werft eine Blendgranate und schießt auf alle und ihr lauft da hinten rum und geht dorthin. Das heißt, du hattest diese sehr betuliche Planungsphase, wo du mit Bedacht überlegt hast, wie du diese Problemstellung lösen willst und dann hattest du sehr kurze Sequenzen von intensiver Action und um diese Struktur geht's mir. Man zeichnet keine Bewegungsrouten oder so für mehrere Teams in Teardown, das spielst du alles alleine, du bist diese eine Figur aus der Ego-Perspektive, aber die Struktur ist genau so, hat mich total an mein früheres Rainbow Six Spiel erinnert, bedächtig planen, alles so arrangieren, Fahrzeuge an die richtige Stelle stellen, Wände an der richtigen Stelle schon mal kaputt schlagen, um einen direkteren Weg zu erstellen, um dann hinterher in 60 Sekunden alle gestellten Aufgaben, alles zu klauen oder zu zerstören, was geklaut oder zerstört werden will.
Ist irgendwie ganz eigenwillig, dieser Entwickler, dieser One-Man Game Designer, wie hieß der nochmal?
Der heißt Dennis Gustafsson.
Ja, der hat hier ein echt witziges Spiel veröffentlicht, weil es eben diese Voxel-Grafik hat, so ein bisschen grobkörnig, aber eben voll zerstörbar. Und er hat sich für mich relativ überraschende und für mich auch gar nicht so vielversprechende Gameplay-Geschichte ringsum ausgedacht, dass man diese Zerstörung eben nutzt, um einen Bruch vorzubereiten. Dass die Zerstörung hier eher so Mittel zum Zweck ist und gar nicht so die Hauptaufgabe des Spiels. Du nutzt sie, um die Action-Phase zu optimieren.
Genau, ne? Also du hast eine wirklich komplett zerstörbare Voxel-Spielwelt. Übrigens echt ganz nett, ne? Also dadurch, dass die Klötzchen-Einheiten ein bisschen kleiner sind als in Minecraft, ist die so ein bisschen filigraner und die hat ein paar ganz hübsche, moderne so Reflexionseffekte.
Ja, die und Beleuchtung gefällt mir in den Trailern und in den Screenshots, dass es so wirklich so auch so mal ein diesiges Licht gibt mit so sehr scharf gezeichneten Lichtkegeln, die aber irgendwie sehr atmosphärisch wirken und eben modern, nicht wie Minecraft.
Genau, und das macht die von ihrer Ästhetik her natürlich ein bisschen vertraut. Ne? Diese Klötzchenoptik, das hat man inzwischen ziemlich oft gesehen. Mhm. Aber es ist hübsch anzuschauen, das hat mir gefallen. Und das Interessante daran ist jetzt eben diese Aufgabenstellung. So, jetzt schau dir bitte mal diese Welt an. Es gibt 5 Areale, in denen sich die ich glaube, es sind 20 insgesamt Kampagnenmissionen des Spiels abspielen. Ja? Also da gibt es eben dieses Hafenareal, es gibt diese Chemiefirma, es gibt so ein kleines Anwesen von einem Typen, so einem Sportauto-Fanatiker, der hat da noch einen Rennkurs angeschlossen und da ist eine Garage und so ein Showroom für Autos und sowas.
Sind die groß?
Die sind einigermaßen groß. Also nicht so, dass man jetzt so von einem richtigen Open-World-Hub vielleicht sprechen würde, aber das sind schon recht weitläufige Areale.
Vielleicht so mit dem Hitman-Level vergleichbar, so in der Art und Weise.
Das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich, ja. Ein größerer Hitman-Level ist, glaube ich, ein echt ganz guter Vergleich, was den Maßstab angeht. Und es geht ja in dem Spiel dann häufig wegen dieses Zeitlimits darum, um die Frage zum Beispiel, wie kann ich denn diese quer über den Level verteilten Objekte innerhalb von 60 Sekunden alle zu diesem einen Punkt hinterher buxieren? Das sind ja größere Distanzen, die dann häufig zurückgelegt werden müssen. Und diese Fragestellung, die ist zentral für das Spiel schon so ab der 5. Mission, würde ich sagen. Am Anfang gibt's so ein paar Sachen, das ist noch, ne, so ein bisschen das Nichtschwimmerbecken, da sitzt du mit deinen Schwimmflügelchen da und sollst nur mal ein Haus kaputt machen oder nur mal ein paar Sachen klauen, aber diese Alarmsicherung ist vielleicht noch nicht dabei. Aber danach läuft's halt eben darauf hinaus, dass diese Objekte alarmgesichert sind und sobald du sie von dem Ort wegnimmst, dann löst du diesen Alarm aus und dann laufen diese 60 Sekunden. Und jetzt als simples Beispiel ist es zum Beispiel so, du sollst, wie war denn das genau? Ich glaube, du sollst zwei Autos klauen und dann hast du da noch mal zwei so Computer mit Logfiles oder sowas und die solltest du auch bitte schön beseitigen oder auch entwenden. Und diese Computer, die befinden sich zum Beispiel in Bürogebäuden. Das spielt in dieser Hafenmap und die sind auf direkt gegenüberliegenden Gebäuden auf beiden Seiten des Hafenbeckens schon mal. Und du weißt, okay, also wenn ich da außen rumlaufe, das dauert zu lange. Wenn ich darüber schwimme, das dauert zu lange. Das dauert alles alleine schon mehr als 60 Sekunden. Mit dem Auto dahin fahren, das geht zwar, aber da muss ich auch quasi mit in so einem U rund um den Hafen fahren. Mhm. Auch das dauert zu lange. Das heißt also, die Lösung ist, da sind Boote in diesem Hafen. Ich springe also in eines der Motorboote. Ich fahre das schon mal dorthin. Ich parke das rückwärts vor das eine Haus ein. Dann gehe ich in dieses Haus rein. Da ist oben der Computer, den ich klauen soll. Jetzt schlage ich, also das Standardtool, das ich immer dabei habe, ist ein Vorschlaghammer. Ich schlage alle Wände in diesem Haus raus. Das ist im ersten Stock sozusagen, damit ein gerader Tunnel entsteht, durch den ich dann mit dem Computer einfach geradeaus lossprinten kann. Ich springe aus dem ersten Stock raus, direkt in dieses Motorboot, fahre mit dem quer über den Hafen und dann ist da dieses andere Haus. Und genauso gehst du halt dann Stückchen für Stückchen weiter vor. Jetzt bist du auf der anderen Seite auch da. Du schlägst alles an Türen und Wänden erstmal raus, damit du nur noch idealerweise in gerader Linie durchrennen kannst, ja. Du optimierst hinterher, weil es ja auch wirklich um Sekunden geht, auch schon, dass du sagst, ich fahre mit dem Boot jetzt mit Vollgeschwindigkeit über den Hafen. Das steuert dann auf einen Anlegesteg zu. Ungefähr 10, 20 Meter, bevor ich diesen Steg erreiche, verlasse ich schon das Steuer des Bootes, renne über das Boot, das dann sich weiter, das hat ja seinen Schwung, den behält es, das fährt weiter auf diesen Steg zu, rammt in diesen Steg rein, dann springe ich da direkt von Bord, so ein bisschen wie Captain Sparrow am Anfang von Pirates of the Caribbean 1 mit seinem sinkenden Schiff, ja, laufe über den Steg direkt weiter in das Haus hinein, wieder 2 Sekunden, gut gemacht, ne? Und so weiter. Und dann hoch im ersten Stock, dort den zweiten Computer geklaut. Hier habe ich vorher wieder eine Wand rausgeschlagen, springe direkt in ein bereitgestelltes Fluchtfahrzeug, um dann damit direkt zum Abgabepunkt zu fahren. Weil Laufen ist zu langsam, ne? Dann habe ich auch da vorher gesehen, hier steht ein Auto, das Auto fährt recht schnell, das parke ich schon mal direkt hier unten. Ich schlag oben die Wand raus, um in das Auto reinspringen zu können. Und so geht das weiter. Und das Coole daran ist dann halt, erstens dieses Begutachten und Einschätzen der Spielwelt. Wo sind die Abkürzungen? Wie kann ich mir diesen Weg noch schneller machen? Wie schaffe ich das Zeitlimit einzuhalten? Und umgekehrt aber auch die Zerstörung, die du dir dafür nutzbar machen kannst. Schönes Beispiel, in dieser konkreten Mission, dafür ist eines der Fahrzeuge, du sollst ja auch zwei Autos klauen, das befindet sich auf so einem Frachtschiff, ja. Und dann nimmst du dieses Frachtschiff und fährst es rückwärts in eine Brücke rein und rammst diese Brücke. Das bohrt sich dann dank dieser tollen Zerstörung in der Welt so richtig in diese Brücke rein. Also es ist quasi komplett der Umriss des Schiffes bliebe dann zurück, wenn du wieder nach vorne fahren würdest. Und jetzt gibt es quasi eine direkte Straße von dieser Ladefläche auf die Brücke. Du kannst mit dem Auto von der Ladefläche dieses Schiffes jetzt direkt auf diese Brücke fahren und dann weiter zu diesem Abgabepunkt. Und dadurch wird es dann hinterher auch innerhalb dieses super knappen Zeitlimits möglich, alle Aufgaben zu erfüllen.
Fummelig, eigenwillig. Die Zerstörung findet ja aber vor allen Dingen in dieser Planungsphase statt. Du machst gar nicht mehr so viel mit deinem Vorschlaghammer, wenn der Timer losgeht, ne? Dann muss alles schon vorbereitet sein.
Ja, genau. Also da machst du dann vielleicht nochmal sowas wie durch eine Glasscheibe einfach durchzufahren oder sowas. Aber nein, die Zerstörung ist ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist es halt, innerhalb dieses super knappen Zeitlimits alle Aufgaben zu erfüllen.
Dann reden wir mal über diese Planungsphase. Die ist relativ flexibel, ne? Du hast keine Limitierung, was Zeit angeht, und deine Spielfigur, da gibt's keine Gefahren für die, ne?
Genau. Das ist eine sehr ruhiger, bedächtiger, auch kontemplativer Spielabschnitt, der dann, ja, das ist der Großteil jeder Mission, aber kulminiert in 60 Sekunden schweißtreibender Ausführung.
Okay. Was hast du für ein Arsenal zur Verfügung in dieser Planungsphase?
Das schaltest du nach und nach frei. Du startest quasi mit diesem Vorschlaghammer. Du hast, glaube ich, noch einen Feuerlöscher, den ich nie gebraucht habe, großartig. Und dann kommen nach und nach neue Elemente hinzu. Du kriegst eine Schrotflinte. Schrotflinte heißt im Grunde genommen in diesem Spiel, du kannst auch auf die Distanz mal irgendwo ein Loch reinschießen. Also zum Beispiel, da ist über dir ein Objekt, das du vielleicht stehlen möchtest mit Seilen, hängt es von der Decke oder so, dann kannst du diese Seile durchschießen, weil du kommst mit deinem Hammer da nicht ran. So als simples Beispiel, wie man so diese Schrotflinte benutzen kann. Du kriegst einen Steinbrenner, das ist dafür da, es gibt Materialien in dieser Spielwelt, die kannst du mit deinem Hammer oder auch deiner Schrotflinte nicht zerstören. Zum Beispiel eben Metallstreben. Die kannst du mit dem Schneidbrenner aber durchtrennen, der allerdings nur begrenzten Sprit hat. Was dann zu so einem Effekt führt, so ein bisschen wie bei Lemmings. Wenn du dich erinnerst, bei Lemmings gab es ja dann auch immer die Speziallemmings, die für das Lösen von ganz bestimmten Problemstellungen zuständig waren. Und von denen hattest du aber vielleicht nur zwei. Ja, und du musstest dir genau überlegen, ist es hier wirklich nötig, diesen Speziallemming einzusetzen, von dem ich ja nur zwei habe, oder komme ich an der Stelle auch vielleicht durch die Kombination von anderen Fähigkeiten weiter und muss die hier nicht verbrauchen? So geht's hier mit dem Schneidbrenner. Du stehst da und du kannst aber jetzt nicht anfangen, einfach mal jedes Stahlgitter, das dir im Weg ist, oder jeden Stahlträger, der dir irgendwie blöd kommt, durchzuschneiden damit, sondern du musst dir schon genau überlegen, wo setze ich diese begrenzte Ressource ein? Der Hammer, der geht nicht kaputt oder so. Den kannst du so oft benutzen, wie du willst. Mit dem Hammer, da schlägst du erstmal auf alles ein. Schneidbrenner will mit Bedacht eingesetzt werden. Und das ist ja auch klassisch, ne? Also deswegen ja auch, das sieht man ja schon an dem Lemmings-Beispiel, dass die klassische Mechanik des Puzzlespiels ist es, dir eine sehr nützliche Ressource zu geben, die du aber nur begrenzt einsetzen kannst. Und du musst halt überlegen, wo ist es jetzt wirklich notwendig?
In der Selbstdarstellung des Spiels wirkt so, als wäre es auch ein großer Reiz, so die Zerstörung und die Objekte im Spiel kreativ zu nutzen. Also halt irgendwelche Rohre zu sprengen, die dann zur Hälfte runterfallen und dir sozusagen eine Rampe auf ein Gebäude geben. Oder auf einem der Screenshots ist ein Kran umgekippt in einem Hafenbecken, so dass er eine Brücke darstellt, weil der Kranarm noch auf die andere Seite zeigt und sowas. Ist es auch tatsächlich im eigentlichen Gameplay so, dass man sehr oft ein bisschen kreativ und um die Ecke denkend mit der Zerstörung umgeht? Oder ist das optional und wurde nur so inszeniert, weil es cooler wirkt jetzt in den Screenshots?
Nee, das ist der Kern des Spiels. Das ist das, was geil ist, ne? Das ist so Sandbox-Gameplay. Also ich fand das super. Also soweit, wie ich es jetzt gespielt habe. Da ist ein kleiner Kanal zum Beispiel, und über den Kanal drüber wäre die direkte, schnellere Route. Aber ja, scheiße, ne? Da, wenn ich da reinspringe, komme ich nicht mehr raus. Meine Spielfigur kann zwar schwimmen, aber die kann nicht beliebig weit wieder aus dem Wasser raushüpfen. Und dann steht da aber irgendwo so ein Laster rum. Und dann habe ich halt den Laster einfach ins Wasser gefahren und dann konnte ich über den drüber hopsen. Das war meine Route über diesen Kanal. Du hast zum Beispiel die Aufgabe, einen Safe zu klauen. In dem Spiel, das funktioniert so ein bisschen, wie in, man das auch schon aus anderen so physikorientierten Spielen kennt, dass du mit einer Maustaste Objekte greifen kannst und dann durch die Mausbewegung ziehst du die. So wie man in Amnesia zum Beispiel auch Türen aufmacht. So macht man hier auch Türen auf. Ne? Tür greifen, Maus nach rechts bewegen, um zu ziehen. Und das ist aber in Abhängigkeit davon, wie schwer so ein Objekt ist. Und so ein Safe, den kannst du dann wirklich nur so über die Kanten rollen. So. Oder du kannst den, glaube ich, auch ziehen, aber das ist dann noch langsamer. Und jetzt ist die Aufgabe, den Safe schnell zu klauen. Und da musste ich mir halt jetzt überlegen, wie kriege ich denn den Safe möglichst schnell hier raus? Die simple Lösung ist erstmal, der ist auch am ersten Stock, da wieder die Wand rauszuschlagen und ihn möglichst schnell aus dem ersten Stock einfach runterzuwerfen durch das Loch in der Wand, anstatt ihn mühsam durch das Haus die Treppe runter zu zerren. Aber auch das war noch viel zu langsam. Und dann geht's halt los. Die möglichen Lösungen sind sowas wie, du kriegst später im Spiel so Holzplanken als ein weiteres Tool. Dann kann ich mir vor dem Fenster so eine kleine Rampe bauen und dann kann ich den Safe dort auch hochziehen. Vorher hätte ich den nicht durchs Fenster irgendwie rauswuchten können. Dann andere Möglichkeit, ich nehme eine Rohrbombe und spreng einfach den Boden unter dem Safe weg und dann fällt er einfach eine Etage tiefer. Und unten habe ich dann zum Beispiel schon einen Laster vorgefahren, der in dem Level zu finden ist. Der hat so eine Verladefläche hat, dann fahre ich den unters Fenster oder einfach irgendwie ein Stockwerk tiefer, fahre ich den in das Haus rein, einfach die Wand, durch die Wand durch, damit der Safe auf die Ladefläche dieses Lasters fällt und ich dann mit dem Laster den Safe zum Zielort fahren kann, weil ihn eben zu ziehen würde alles viel zu lange dauern. Und auf die Art kannst du ganz viele andere Lösungen dir noch ausdenken oder es treten halt neue Probleme auf. Ne? Bei der Variante mit dem Fenster, ich hatte mir so eine Rampe für das Fenster gebaut, hatte den Laster unten vorgefahren. Da waren aber so, das war der Level mit der Chemiefabrik, da verlaufen so Rohre quer durch dieses Werksgelände. Und dann ist der scheiß Safe immer an den Rohren hängen geblieben. Musste ich erstmal die Rohre wegsprengen mit einer Rohrbombe. Haha, wie passend. Stellte sich aber raus, meine Rohrbomben fielen zwischen den Rohren wiederum durch, weil die kleiner sind als der Safe. Und dann musste ich erstmal das so timen, das Werfen der Rohrbombe, dass sie genau über diesen Rohren explodiert ist.
Dieser Erkenntnisgang, der ist dann aber auch ein Zeichen davon, dass du Trial and Error machst. Du bereitest was vor im Level durch Zerstörung, jetzt bei dem Safe-Beispiel, merkst, es geht nicht, wenn du es dann probierst in 60 Sekunden und dann gehst du wieder zurück zu einem Quick-Save, letzten Level neu. Wie viele Iterationen braucht es, um so einen guten Weg zu finden?
Das ist echt unterschiedlich. Also es gerade zu Anfang ist es so, dass du häufig dir denkst, okay, das geht so. Und dann geht das so auch. Mhm. Ja. Und es gibt auch zwei Hürden, die es zu nehmen gilt. Es gilt ja einmal, den richtigen Plan fassen und dann gibt es den Plan ausführen. Mhm. Das mit dem den richtigen Plan fassen, finde ich ziemlich befriedigend. Das ist auch ganz cool. Da kann es dir natürlich passieren, dass du dich in eine Sackgasse manövriert hast, weil du zum Beispiel eine endliche Ressource verbraucht hast und dann feststellst, ach fuck, das hätte ich jetzt hier gebraucht. Hast vorher schon zu viel mit der Schrotflinte rumgeballert und stellst dann fest, jetzt bräuchte ich noch 2 Schuss und ich habe nur noch einen. Dann musst du den Level halt resetten und das neu anfangen. Das ist sicherlich von der verlorenen Zeit das Unbefriedigendste, das ist aber auch das, was am seltensten passiert. Du hast einen Quick-Save-Slot, der ist hauptsächlich dafür da, wenn du denkst, der Plan steht. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, dann quicksafen und jetzt klaust du eben das erste Objekt, das den Alarm auslöst und jetzt laufen diese 60 Sekunden und das ist die Ausführung. Und diese Ausführung zu perfektionieren, da geht gerne was schief. Da bleibst du mal irgendwo blöde einfach hängen. Ne? Also wie das so ist bei diesen zerstörbaren Welten, da ist auch mal irgendwo noch mal eine Hitbox nicht ganz ideal. Du rennst die Treppe hoch und willst irgendwie eine ganz enge Kurve nehmen und dann rennst du nebendran an den Türpfosten und nicht durch den Türeingang, einfach nur, weil du die Maus einen Ticken so weit bewegt hast. Du springst runter in dein Fluchtfahrzeug und rast um die Kurve und bleibst aber irgendwie an einem Baum kleben oder und so weiter. Kann halt ganz viel Zeug passieren, entweder weil doch mal irgendwo die Physik unsauber ist oder aber viel häufiger, weil deine Ausführung einfach noch nicht perfekt ist. Ne?
Das ist ein bisschen Speedrunning Light in einem selber deformierten Level.
Sozusagen, wenn du es so willst, ja genau. Mhm. Also es geht ja echt nur um dieses Optimieren, dass die Wegstrecken alle so kurz wie möglich sind und so schnell überwunden werden können wie möglich. Und das Spiel zieht gerade da auch ehrlich gesagt seinen Schwierigkeitsgrad ziemlich ordentlich an. Es ist so, es geht los, und so, ach, das ist ja nett, ach, das ist relativ einfach. Und dann so, oh, okay, das ist schon anspruchsvoller, Und auf einmal kommt relativ schnell, es sind ja auch jetzt nicht so irre viele Missionen, kommt so das Ding, wo ich da saß, zu Anfang gedacht habe, das geht nicht. Wie soll denn das gehen? Also ich habe alle, das, man muss dazu sagen, es gibt, das ist eines dieser Spiele, die so strukturiert sind, es hat dann x Hauptaufgaben, das sind die Muss-Aufgaben, das muss absolviert werden, um diesen Level erfolgreich abzuschließen. Und dann gibt es noch x optionale Aufgaben, die bringen dir wiederum Punkte. Und mit diesen Punkten steigt deine Figur im Level auf und durch den Levelaufstieg werden neue Tools freigeschaltet, wie eben Schneidbrenner, Schrotflinte und so weiter.
Genauso wie der Mann, wenn er das Auto leerräumt, alle Einkäufe gleichzeitig ins Haus trägt, egal unter welchen Mühen, macht ein Videospieler alle optionalen Ziele immer gleich mit beim ersten Versuch. Immer.
Ja, ja, genau.
Geht das ist eine unserer Zwanghandlungen.
Also ja, und vor allem, also bei mir ist es auch wirklich so, wenn ich nicht direkt die Level darauf spiele, dass ich sie komplett 100%, ja, wie wir coolen Insider ja sagen, dann weiß ich, dass ich hinterher nicht geneigt bin, meistens zurückzugehen, um jetzt das eine von den drei optionalen Zielen auch noch zu absolvieren, das ich vorher liegen gelassen habe. Das geht mir bei allem so. Also wenn ich jetzt einen Mario durchgespielt habe und der Abspann läuft, aber hinten in dem Level, da sind noch nicht alle roten Münzen eingesammelt und in dem anderen, im zweiten Level hinten links oder sowas, da fehlt es auch noch an diesem optionalen Ziel. Ich gehe da nicht hin und mach das noch. Das Spiel ist dann aus, das ist abgehakt. Mhm. Und deswegen immer gleich sozusagen auf komplette Erledigung spielen. Aber das ist jetzt der Kaviat, da wird's dann auf einmal sehr schwer. Also wirklich sehr schwer. Da gibt's eine Mission, da muss ich glaube, es waren 4 so Luxussportwagen klauen. Das ist diese Map mit der Rennstrecke. Und das war wirklich so, ich habe das gesehen, jedes einzelne dieser Autos hängt an einem solchen Alarmsystem. Das heißt, egal mit welchem du anfängst, sofort geht dieser 60-Sekunden-Timer los. Die sind quer über diese Map verteilt. Und ich habe am Anfang gedacht, das geht nicht. Du kannst nicht alle klauen. Und ich hätte jetzt sagen können, okay, ich klaue nur 2. Und das sind die Muss-Ziele. Und das wäre vergleichsweise einfach gewesen. Ich glaube, also die 2, da bin ich relativ schnell drauf gekommen, wie man das macht. Aber ich habe mich echt abgemüht, bis ich dann raus hatte, wie man das schafft, alle 4 zu machen. Und das ist nicht nur schwierig drauf zu kommen, wie, da geht's sehr stark drum, in welcher Reihenfolge. Und auch da geht's natürlich darum, dann diese Wege freizuschaffen. Sondern auch die Ausführung ist dann wirklich mit dem Auto schnell dahin rasen und dann rausspringen und dann hierhin und dann dorthin und sowas. Und das war schon sehr knifflig.
Ist ja auch eine kleine Logistikfrage. Wenn du ein Auto ablieferst, musst du auch wieder zum nächsten zurückkommen. Das heißt also diverse Fahrzeuge für den Rückweg schon mal vorbereitend irgendwo hinstellen, ne?
Genau, ne? Also Fahrzeuge und auch eben schon mal vorher mit einem Laster quer durch dieses eine Haus durch, um eine Schneise frei zu pflügen, mit der du dann hinterher mit diesem Auto schnell zum nächsten Zielort fahren kannst.
Oh Mann, dann kann ich mir aber schon vorstellen, dass auch die kleinsten Physikbugs, die du ja schon beschrieben hast, diese Ungenauigkeiten, dann echt frustrieren können, weil das Spiel sieht aus wie eines, das merkt man dem schon an, dass es manchmal ein bisschen janky ist.
Ja, also das, genau, schönes Beispiel dafür ist, zurück bei dieser Hafenmission, von der ich vorhin schon erzählt habe. Das letzte von diesen Autos, das ist auf einem Autolaster, auf so einem Autotransporter. Und dann denkst du dir erstmal, ja super, dann klaue ich nämlich den Transporter, nehme den Transporter und fahre den wirklich wenige Meter bis zu dem Abgabepunkt hin. Jetzt ist also das Fahrzeug, das ich klauen soll, das ist zwar mit so einem Alarmkabel gesichert, aber das ist wiederum an dem Laster befestigt. Das heißt, solange ich den Laster bewege, alles gut. Und dann hat der so eine Verladerampe natürlich und die kannst du dann auch runterlassen. Also ich die Laderampe runtergelassen, Auto und Laster gut platziert, super. So, 60 Sekunden, Timer läuft, alles läuft nach Plan. André springt in dieses Auto rein, rast von der Laderampe des Lasters runter und bohrt das Auto in den Boden. Also es hat sich wirklich in den Boden gebohrt und blieb stecken. Ja, was natürlich in echt, das war eine Asphaltstraße, das würde nicht so passieren. Ja, das Auto würde da sozusagen mit dem Winkel würde halt wahrscheinlich die Stoßstange abreißen oder was auch immer. Ja, vielleicht geht auch die Achse kaputt oder so, aber es bleibt nicht im Boden stecken. Es bohrt sich da nicht so rein wie eine Moorrübe. Ja, und das war natürlich frustrierend, dass das daran gescheitert ist. Ja, aber dann halt natürlich neu geladen, zurückgegangen, die Laderampe wieder diesmal nicht ganz runtergelassen, sondern eben, dass der Winkel nicht ganz so spitz ist und dann hat's geklappt.
Das liegt an der Physik, ne? Die ist nicht 100% realistisch. Das ist eher so eine Lego-Weltphysik, wo alles aus kleinen Blöcken besteht, die halt auch irgendwie nicht so ganz wie der echten Welt auseinanderfallen.
Die ist halt noch nicht in allen, die ist nicht in allen Punkten jetzt irgendwie großartig perfekt. Also es gibt so die ganz typischen, sag ich jetzt mal, aber auch super augenfälligen Sachen, wie zum Beispiel, du sollst ein Gebäude niederreißen und dann ist da noch ein Backstein. Ein Backstein, du hast quasi unten alles weggeschlagen, ja, die ganze Basis, und ein Backstein ist noch da, aber der hält das komplette Gebäude aufrecht, ja, also es gibt keine Statik, die hier simuliert wird, sondern es gibt nur diese Zerstörungsphysik von wegen, hier lassen sich Löcher reinschlagen und die Sachen, die da weggeschlagen werden, die purzeln physikalisch korrekt herum, und wenn dann dieser letzte Backstein weg ist, dann kippt dieses Gebäude auch von mir aus einigermaßen physikalisch korrekt um, aber diese Statik, das fehlt total. Auch zum Beispiel, wenn das Gebäude dann umkippt, wie zerbricht das dann? Ne? Solche Gebäude, die würden unter ihrer eigenen Last, würde das ja dann quasi zu so einem Backsteinhaufen zusammenfallen. All diese Sachen, die fehlen, die gibt es nicht. Es ist nicht so, dass jetzt hier in der Spielphysik neue Maßstäbe gesetzt werden, sondern diese typischen Probleme, die man auch aus zig anderen physikbasierten Spielen schon so oder so ähnlich kennt, die treten da auch auf. Und du hast halt dann eben aber auch zusätzlich solche Eigenheiten, wie zum Beispiel, dass dann da ab und zu die, wie soll man das sagen, wahrscheinlich sagt man, die Dichte der Materialien nicht ausreichend unterschieden wird, dass dann eben das Gewicht des Autos ausreicht, sich dann wirklich da so in den Boden reinzubohren. Bei anderen Sachen ergibt es ja Sinn, ne, dass ich so mit so einem, weiß der Himmel, wie viele Tonnen schweren Frachtschiff in diese Brücke reinrammen kann. Das ist dann wieder cool und nachvollziehbar, dass so ein Auto sich in den Boden bohrt. Nein.
Ist ja vielleicht sogar noch etwas, was die oder der Entwickler im Nachhinein balancen können durch irgendwelche Updates und Patches. Das Ding ist ja noch im Early Access. Wie Early Access wirkt es denn?
Gar nicht mal so viel. Also bei den Bereichen natürlich, also man würde hoffen, dass sie sowas dann vielleicht fixen. Also sowas wie das Auto, das sich in den Boden bohrt, das kann ich mir vorstellen. Bei den anderen Sachen glaube ich jetzt nicht. Der Typ, der das macht, der Gustafsson, der hat zwar vorher genau in dem Bereich gearbeitet, der hat unter anderem auch für an dieser Agile Physics Engine offensichtlich mitgearbeitet, der kommt aus dem Bereich. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass der jetzt in seinem kleinen Indie-Projekt auf einmal völlig neue Maßstäbe setzen wird. Diese Geschichten, gerade das mit der Statik oder sowas, das wird so bleiben. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass das vernünftig simuliert wurde. Sowas wie das mit dem Auto, das kann man hoffen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr an Spielarealen, es gibt bislang 5, und dann diese Missionen, da kehrst du dann mehrfach in das gleiche Areal zurück, aber die Aufgabenstellungen sind natürlich anders verteilt, das wäre natürlich auch ganz nett. Ich kann mir, weiß ich nicht, ob das tatsächlich zu hoffen ist, es gibt eigentlich einen Menüpunkt, der nennt sich Create, das heißt, die Community kann eigene Levels bauen. Das läuft allerdings über ein externes Tool namens Magicka Voxel oder sowas. Und dann musst daraus, dort designst du dann diese Level und Objekte und dann werden sie daraus in das Spiel importiert. Also, so wie das jetzt konstruiert ist, habe ich nicht das Gefühl, dass geplant ist, dort einen eigenen, komfortablen Editor zu erstellen und auch nicht, dass es ein einfaches System jetzt außer vielleicht Steam Workshop geben wird, um Community Level zu importieren, was ein bisschen schade ist, weil das natürlich ein gutes Ding wäre, um das Spiel um neue Inhalte zu bereichern.
Werden sie. Ich habe gerade noch mal nebenher geschielt auf den Early Access Beschreibungstext und sie wollen den Create-Modus mit einem Zitat Proper Level Editor erweitern und Modding während der Entwicklung noch irgendwie mit ins Boot bringen.
Okay, dann bin ich mal gespannt, ob sie da Wort halten. Ich hatte das gesehen, dass sie dieses Modding-Versprechen hatte ich auch gesehen, das mit dem Editor, das ist mir dann offensichtlich entwischt. Also das wäre schon cool, glaube ich, weil wenn dann so da mit Community-Leveln und sowas, das stelle ich mir vor, dass das auch relativ gut und einfach umsetzbar wäre.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass diese Engine, diese Sandbox-Baukasten auch viele Fun-Level hergibt, die blödsinnig sind, aber echt spaßige kleine Experimente mit dieser Spielwelt zulassen.
Das ist halt immer, also je nachdem, wie auch wie dann hinter die Unterstützung ausfällt. Ne? Ja. Also wenn die Community, wenn eine richtig gute Modding-Community entsteht, dann weiß man ja, da gibt es dann keine Grenzen an dem, was da noch hinzukommen kann. Ne? Man stelle sich vor, es gäbe hinterher vielleicht auch irgendwie sowas wie so Gleitschirme oder sowas. Ne? Es ist noch gar nichts, was jetzt groß da in den Lüften passiert. Das wäre natürlich fantastisch. Aber was man, ne, also das kann man dann offensichtlich erwarten, dass da dieser Editor ausgebaut wird. Ich vermute, der wird noch ein bisschen gefeilt. Vielleicht wird das Missions- oder das Levelangebot noch ein bisschen ausgebaut. Das sind so die üblichen Erwartungen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so, wie es ist, schon relativ nah, aber auch an dem, was einen final erwartet. Ich glaube, vom Umfang her, ich würde gar nicht mal erwarten, dass sich da ansonsten irrsinnig viel tut. Es wird jetzt nicht auf einmal noch irgendwie, glaube ich, groß ein anderes Spiel
ja,
oder sowas.
Ist ja schon okay. Du hast also nicht irgendwie das Gefühl, eine Alpha zu spielen, voller Platzhalter und Kompromisse, sondern etwas, das vom Interface, von der Bedienung her schon relativ weit gegoren ist.
Ja, doch, würde ich so sagen. Also das Ding hat einen nicht, also durchaus robusten Preis von 20 Euro für so ein Indie-Early-Access-Ding. Aber ich habe keinen Cent bereut. Ich finde das wirklich echt hochinteressant, hatte sehr viel Spaß damit. Es hat nur dann jetzt den Schwierigkeitsgrad nach so ein bisschen mehr als der Hälfte doch sehr arg angezogen. Zumindest, wenn man eben das so spielen will, dass man wirklich auch immer gleich die optionalen Objectives mit erledigt. Und deswegen habe ich dann gesagt so, okay, nee, da höre ich jetzt auf, gerade weil es auch noch Early Access ist. Und dann komme ich noch mal wieder, wenn es fertig ist, und schau mal, ob sie mir da vielleicht auch ein bisschen eine angenehmere Rampe gebaut haben.
Stehst du gerade mit dem wie ein Ochs vorm Berg? Gibt's gerade eine Mission, die dich einfach nur frustriert ankotzt und wenn du nicht weiterkommst? Ist es gerade der Moment, wo es einfacher ist, über das Spiel zu sprechen, als es weiterzuspielen?
Jein. Das Ding ist, diese Mission mit den Autos, die hat mich so lange beschäftigt, wie sie das endlich geschafft hatte. Dann habe ich danach noch eine Mission gespielt, die war dann tatsächlich auch deutlich einfacher. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt Schluss, weil es kommt dann jetzt wahrscheinlich unweigerlich wieder der nächste Hammer. Ich habe schon hab da reingeschaut, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, aber die Anzahl der Objectives, die geht halt immer höher. Ne? Also erst sollst du zwei Sachen klauen, dann vier, dann sechs und jetzt sind es irgendwie sieben, acht oder sowas. Und das war einfach so von der Draufsicht. Ich hab's nicht mal probiert. Ich hab's angeschaut und hab gedacht, so, ah, fuck, nee. Nee. Jetzt ist Schluss. Wenn du nicht Early Access wärst, okay, aber weil du noch Early Access bist und du wirst eh als Viertelstunde besprochen. Wir sehen uns, wenn du fertig bist.
Das meinst du sicher nicht ernst. Wir sprechen uns noch mal, wenn du dir gut überlegt hast, was du von mir willst. Sehr gut.
Ja, so.
Wie war denn der Erkenntnisprozess für dich? Hast du das alles aus den Mitteln des Games herausgeschafft oder gab es Momente, wo du dir auch Inspiration und Lösungshilfe extern gesucht hast? Gab es da auch so vielleicht so irgendwie Aha-Momente?
Also es gibt diese Lösungen online schon. Ich habe an einer Stelle habe ich mal was nachgeschaut bei dieser Automission, weil ich dachte, ich habe doch die richtige Lösung, aber es wollte ums Verrecken nicht funktionieren. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich mir so ein Guide-Video an, bevor ich auf einem Holzweg bin und ewig weiter probiere, etwas zu realisieren, was nicht realisierbar war. Und da wollte ich diese Bestätigung, bevor ich jetzt hier am Ende entnervt aufgebe und entweder einen Plan aufgebe, der eigentlich funktioniert hätte, der aber in der Ausführung einfach immer wieder gescheitert ist, oder umgekehrt, bevor ich hinterher feststelle, ich habe keine Ahnung, 90 Versuche in etwas investiert, was nie hätte funktionieren können. Und dann habe ich glückselig festgestellt, jawohl, die Idee war richtig und das geht so und du musst es halt nur noch besser machen. Und dann bin ich dann zufrieden wieder zurückgekehrt und habe halt das dann, keine Ahnung, nochmal 5 Versuche später oder so, hat es dann auch endlich geklappt.
Das ist ja schon eine Gefahr bei so einem Spiel, das schon eine relativ große Sandbox ist und dass sie bloß sehr grobe Missionsziele gibt, egal in welcher Reihenfolge, erledige das, das und das. Und es gibt ja sonst in den Missionen keine weitere Spielerführung so richtig, keine Tipps, ne?
Genau.
Also kannst du ja tatsächlich einen Holzweg bauen. Das ist echt mies. Also das ist Game Design-mäßig etwas, wovor viele Game Designer sicherlich eine Heidenangst haben. Es zulassen, dass der Spieler sich in eine Sackgasse manövriert und einfach nur nicht eingreifen.
Man macht kannst halt nicht aus, alles ne? haben. Ne? Du kannst halt nicht Sandbox haben und dann aber gleichzeitig den Spieler dauernd an die Hand nehmen. Also das war schon wirklich auch der Reiz an dem Spiel. Ne? Mit den gegebenen Werkzeugen eine kreative Lösung zu finden. Und wie gesagt, das Problem war halt dann hier, da ging's dann um diesen Ausführungsteil, mhm, der dann halt sehr, sehr, sehr knappe Timings verlangt in dem Moment.
Das sind immer 60 Sekunden in jeder, ja, Mission?
Mhm. Ja, der Timer, dieser Alarm-Timer sind halt immer diese 60 Sekunden. Ja. Und da kannst du halt auch wirklich, da machst du einmal irgendwo einen Fehler, der dich 2 Sekunden kostet und dann war's das auch schon. Also zumindest dann hinterher, wenn der Schwierigkeitsgrad dann so hoch hüpft. Und da war einfach auch das Vertrauen zu diesem Entwickler, den ich ja noch vorher noch nie kannte, das war halt nicht da. Also für mich war das so ein Fall von, vielleicht ist es auch einfach scheiße, dieser
Moment. Schön, ja. Diese 60 Sekunden, das ist ja auch ein Hebel, wo der Entwickler irgendwann dran drehen kann. Der kann dann vielleicht sogar Schwierigkeitsgrade einfach durch die Zeitlimits realisieren. Sind die 60 Sekunden, ist es ein gutes Zeitfenster für diese Ausführungsphase? Ist das vom Game Design her, was meinst du, passt das?
Also an sich ja, weil in den Missionen vorher war es wirklich auch häufig so, dass ich gedacht habe, so, ach geil, was in 60 Sekunden alles drin ist, ne? Mhm. Also wenn du diesen Ablauf, den ich jetzt vorhin beschrieben habe, jetzt mal so wirklich komprimiert vorstellst, ne? Ich klaue das Ding, ich springe runter in mein Boot, fahre rüber, das Boot crasht in den Steg, ich renne über den Steg schon in das nächste Haus rein, klaue das nächste Ding, springe raus in mein Auto, fahre rüber, hol das erste Auto, kipp das ab, das zweite Auto ab und bums. Und dann kommt dann immer am Schluss so ein Polizeihubschrauber mit so einem Suchscheinwerfer angeflogen. Und wenn du richtig schnell bist, dann fährst du halt weg, dann kommt der Hubschrauber gerade erst angeflogen. Und wenn es richtig knapp ist, dann ist schon der Suchscheinwerfer über deinem Fluchtauto, während du wegfährst. Ja?
Also das Zeitlimit ist gar kein super hartes, so externes Zeitlimit, wo das Spiel irgendwann sagt, roter Bildschirm, sondern das ist eine Mechanik im Spiel.
Also es ist visualisiert durch diesen Hubschrauber. Es ist natürlich eine harte Mechanik. Du siehst auch diesen Countdown, der da runtertickert. Okay. Ne? Aber es wird ja halt visuell dargestellt durch diesen Polizeihubschrauber, der da kommt, weil du ja Alarm ausgelöst hast. Und das ist geil. Also wenn das dann klappt, auch bei der Mission, die mich da so gefrustet hat, als es dann funktioniert hat, war es geil. Ja?
Das was Dark Souls der Abrissspiele.
Ja, was mich halt echt gestört hat, war dann einfach auch der Sprung dahin. Also das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, das wäre eine Mission gewesen. Als vorletzte Mission hätte ich mir das gefallen lassen, aber nachdem ich das Gefühl hatte, da kommt ja jetzt noch, weiß ich nicht, 30% oder so von dem Spiel hinterher, da war ich dann schon eher so ein bisschen so, das weiß ich nicht, wie oft ich das jetzt, solche Brocken will ich, glaube ich, gar nicht in der Menge, sondern das will ich als großes Finale, ja, aber nicht jetzt so um so den ganzen letzten Teil des Spiels, nee.
Ja, aber ich meine, das sind ja echt Early Access Sachen, die echt behebbar sind und wo das Bügeleisen noch mal ein bisschen drüber gehen kann, um das Balancing zu glätten. Aber ist denn das überhaupt ein Spiel, wo du großartig Skill und Expertise entwickeln kannst? Weil man hat so viele Möglichkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass jeder Spieler irgendwelche anderen Best Practices entwickelt und vielleicht, und die Spielphysik ist eh so ein bisschen chaotisch. Ich denke, die spürbarste Progression ist die über die Tools, die man neu freischaltet, die dich mächtiger machen, ne?
Die dich mächtiger machen und die dir halt einfach neue Möglichkeiten geben. Das ist schon ein Spiel, also du hast schon, finde ich, gerade am Anfang hast du schon sehr schnell Best Practices auf so einer strukturellen Denkebene. Mhm. Also es wird sehr, sehr schnell klar, dass es immer darum geht, Wege zu verkürzen, beziehungsweise Wegzeiten. Und mit dieser Maßgabe zum Beispiel operierst du dann ja fast ausschließlich. Dann bist du da und denkst dir, du gehst dann erstmal diese Missionsziele ab und checkst, das kannst du dir nach hinten raus dann eigentlich sparen, aber checkst halt, sind die Alarm gesichert? Oder kann ich hier zum Beispiel schon mal irgendwas klauen, ohne Alarm auszulösen? Weil dann mache ich das erstmal. Dann ist das schon mal aus dem Spiel genommen und dann muss ich mich nur noch hinterher in den 60 Sekunden um das kümmern, was übrig bleibt. Und dann ist es so, dass du da sitzt und denkst, okay, ich soll hier dieses Auto klauen, das muss zu diesem Abgabepunkt. Also heißt das, was ist denn der schnellste Weg dahin? Und alles, was da im Weg steht, das wird platt gemacht. Und dann ist die Frage häufig, wie kann ich das denn platt machen? Weil dann ist dann halt mal so eine Metallstrebe im Weg, dann denkst du dir, habe ich noch Schneidbrenner-Sprit übrig? Jawohl, dann schneidest du es weg. Oder wenn nicht, dann ist halt die Frage, gibt es denn noch an anderen Möglichkeiten? Wenn ich mir jetzt hier bei manchen, ich glaube nicht bei den Stahlträgern, aber bei manchen Sachen ist es dann halt zum Beispiel auch so, dass du halt einfach sagst, ich suche mir irgendein schweres Gerät, irgendeinen Laster in dem Level und dann ramme ich den da durch. Bei anderen Sachen baust du dir halt hinterher dann selber irgendwelche Rampen und so weiter und so fort.
Was so im Level rumsteht an Maschinen und Fahrzeugen, ist alles bedienbar für dich, ne?
Ja, alles komplett bedienbar und vor allem auch sehr befriedigend häufig mit einzelnen kleinen Funktionen, wie diese Laderampe, die du rauf und runter lassen kannst, Gabelstapler, wo du die Gabel hochfahren kannst, kannst du das und so weiter. Also auch kannst du auch die Zerstörung insofern da sogar wieder auch kreativ einsetzen, weil du hast einen Laster, der hat so einen Hänger hinten dran. Das ist aber so ein geschlossener, ne, wie man sich so einen richtigen Lasterhänger vorstellt. Aber vielleicht willst du ja, dass da irgendein Objekt jetzt reinfällt oder so. Dann kannst du halt auch den erstmal irgendwo entsprechend reinrammen, um den hinten so weit zu zerstören, dass das eine offene Ladefläche wird und so weiter. Das ist schon alles, das ist halt einfach super cool. Also das Gefühl, dass du dort wirklich kreative Lösungen findest, ist zumindest am Anfang des Spiels sehr stark. Und das ist so eine Befürchtung. Ich weiß ja nicht, wie es wirklich ausgeht. Ich habe das Gefühl, nach hinten verlagert es sich sehr stark darauf, dass es eben diese Ausführungsphase akzentuiert, ne? In diesen 60 Sekunden diese perfekte Ausführung hinzulegen. Und nicht so viel oder nicht im gleichen Maße Luft nach oben ist, dir interessante, kreative Problemlösungen abzuringen. Und da bin ich mal gespannt, wenn es fertig ist, wie das sich gestaltet, ob das so bleibt.
Ja, was mich auch ein bisschen abschreckt, ist eben auch die Tatsache, dass es ein Ego-Spiel ist in der 3D-Welt und dann dadurch, ja durch seine Struktur und seine Spielidee, ja auch so ein bisschen 3D-Jump'n'Run von dir abverlangt.
Ja, das funktioniert aber eigentlich, ehrlich gesagt, gut. Das hat eine sehr gnädige Sprungkurve. Das Einzige, wo es ab und zu mal ein bisschen lästig war, war aus dem Wasser raus. Da habe ich ab und zu überschätzt, wo ich noch rauskomme und dachte, das geht und dann ging das nicht und dann war das so, und jetzt muss ich da hinten hinschwimmen. Du kennst das ja, das ist dann auch langweilig. Ja,
Leitern sind in solchen Spielen auch oft fies, weil sie dich Zeit kosten.
Ja, Leitern nicht. Treppen sind manchmal, wenn da so eine enge Treppe ist, ja, und du dann die vielleicht im falschen Winkel ansteuerst und das nicht so ideal klappt, das kam schon mal vor. Aber das ist ehrlich, also das ist nicht das Problem. Das funktionierte eigentlich größtenteils gut. Du hast vielleicht auch mal das Loch zu klein aus der Wand geschlagen und dann bleibst du halt dran hängen, aber da bist du auch selber dran schuld. Es hindert dich ja keiner, das scheiß Loch größer zu machen. Da warst du nur zu faul.
Witziges Ding. Also dieser ganze grundlegende Gameplay-Loop ist schon irgendwie gerade mit dieser Zerstörungs-Sandbox-Welt schon was relativ Einzigartiges, ne? Mir fiel kein Spiel ein, das so funktioniert.
Deswegen machen wir diese Viertelstunde, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauern wird, bis das erstens fertig ist, bis ich dann wieder Zeit finde, mich damit wieder nochmal neu zu beschäftigen und sowas. Und ich fand das jetzt. Ja, oder auch ob, wer weiß, vielleicht sitze ich natürlich dann da, wenn es aus dem Early Access rauskommt, ist die Zeit vorbei und ich denke, jetzt habe ich gerade keinen Bock auf dich. Kann auch passieren, aber es ist so ungewöhnlich. Und es war in den so 5 Stündchen oder sowas, die ich jetzt gespielt habe, schon so gut. Also selbst wenn man es nur bis zu diesem Punkt spielt, wo es dann echt ziemlich schwierig wird und dann auch die Flinte ins Korn wirft. Es war so cool, dass das für mich war das so, also ich sitze schon da und sage, ja, das reicht, das war cool genug, das ist super, das ist echt mal was ganz anderes. Diese Zerstörungsphysik da zu beobachten, ist es für mich ja sowieso immer schon alleine etwas, was mir Freude bereitet. Und dieses Gefühl hinterher, wenn du dann diesen perfekten Bruch hinlegst in 60 Sekunden, das war halt alles geil.
Schön. Freut mich für dich. Ich glaube, für mich ist das nichts. Ich bin kein Freund von harten Zeitlimits. Ich mag Zerstörung lieber in diesem destruktiven Sinne, ja, so nach dem Motto, mach das alles kaputt. Beachte die roten Fässer, ja. Anstatt hier, nutze es als eine selbstgebaute Speedrunning-Challenge. Das schreckt mich eher ab, aber freut mich für dich. Schön, dass es dir gefallen hat und auch schön, dass so ein schräges Spiel erscheint. Man denkt ja immer wieder mal, man hat alles gesehen, aber dankenswerterweise ist es nicht so.
Es gibt übrigens auch, also das vielleicht noch der Vollständigkeit halber, es gibt einen Sandbox-Modus, wo du dann mit unbegrenzten Ressourcen einfach nur Zeug kaputt machen kannst. Das fand ich aber gar nicht so befriedigend. Dafür sind die Zerstörungstools, die zumindest ich jetzt bislang freigeschaltet hatte, nicht mächtig genug. Ja, also da bräuchte es dann halt hinterher den Panzer. Ja, also wenn ich da mit der Zerstörungsphysik dann irgendwie wirklich dann so die komplette Gebäude wegsprengen könnte und es fliegt alles durch die Gegend, das wäre geil. Aber da mit den Rohrbömmchen hier mal ein Loch in die Wand zu sprengen, das machst du und dann ist aber auch gut.
Boah, dann keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Ja, super, dann haben wir es ja auch wirklich geschafft und exakt uns auf die 15 Minuten eingependelt. Cool, dass wir das ausnahmsweise diesmal mal richtig exakt geschafft haben. Ich bin sicher, ihr da draußen seid auch stolz auf uns. Und in diesem Sinne, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank für euren Jubel und euren Applaus und bis zum nächsten Mal.